Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen. Zum ersten Buch der Könige, 1. Könige, Kapitel 17. Wir machen weiter mit unserer Serie über das Leben des Propheten Elias und so lade ich euch ein, mit mir aufzuschlagen zu 1. Könige, Kapitel 17. Wir lesen die Verse 7 bis 16. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm: Mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte: Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte: Hole mir doch auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand. Da sagte sie: So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen und es mir und meinen Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hinein, tu nach deinem Wort, doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinen Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf dem Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias, und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus. Und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Amen. Amen. Lasst uns beten. Wer sollte dich nicht fürchten und nicht rühmen deinen heiligen Namen? Niemand ist dir gleich, unser Herr, unser Gott. Und dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Weg. Und so flehen wir, dass dein Wort jetzt hell leuchtet, hell scheint in unser Leben hinein, auf dass jeder weiß, wie er zu deiner Ehre zu leben hat. Dazu sei uns jetzt gnädig und sprich, Herr, zu uns, um Jesu Willen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Vers 7. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Es gab kein Regen im Lande Israel. Es herrschte Dürre und die Folge war eine schwere Hungersnot. Und wir wissen warum. Es war die Strafe des Herrn über diesen gotteslästerlichen Götzendienst in dem Land. Der Prophet Elia hatte diese Dürre im Namen Gottes angekündigt und nur er konnte diese anhaltende Trockenheit auch wieder im Namen des Herrn beenden. Doch Gott forderte von Elia, dass er sich im Verborgenen halten soll, fernab von allen Menschen an einem Bach zwischen den Felsklüften. Und hier erlebte der Prophet auf wundersame Weise die Versorgung und Fürsorge Gottes. Raben überbrachten den Propheten täglich am Morgen und am Abend Mahlzeiten und Elia trank aus dem Bach. Und inmitten der Dürre und der Hungersnot versorgte so der Herr seinen Propheten. Doch dann passierte Folgendes, nochmal Vers 7. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Diese Formulierung nach einiger Zeit beschreibt in der Bibel häufig einen längeren Zeitraum und viele gehen aus guten Gründen davon aus, dass Elia wahrscheinlich ungefähr ein Jahr lang an diesem Bach lebte. Wir wissen es nicht genau, wie lange es war, aber es war keine kurze Zeit und der Prophet Elia konnte wahrscheinlich täglich dabei zuschauen, wie der Bach, seine einzige Trinkwasserquelle, kleiner und kleiner wurde, wie am Ende nur noch ein Rinnsal übrig war und der Bach schließlich völlig austrocknete. Und sogleich, in diesem Moment, erhält Elia einen neuen Auftrag von Gott. Und wir wollen uns anschauen, wo der Herr ihn nun hinführt. Und wir wollen heute Abend uns drei Dinge genauer anschauen. Erstens der Gehorsam des Propheten Elia. Zweitens der Gehorsam der Witwe. Und drittens die praktische Anwendung für dich und mich. Erstens also der Gehorsam Elias. Ab Vers 8. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zarpat. Der Bach trocknete mehr und mehr aus, doch Elia wurde nicht ungehorsam. Er nahm die Sache nicht in seine eigene Hand und sagte, dann gehe ich halt woanders hin und suche mir einen anderen Ort, wo ich Wasser finde. Nein, der Herr hatte ihn ja geboten, an diesem Ort zu bleiben. Und so saß er dort, so blieb er dort, wartete stille auf die Wegweisung des Herrn. Und erst nachdem der Bach gänzlich ausgetrocknet war, erhielt er eine Anweisung Gottes. Gott kommt niemals zu spät. Nach so langer Zeit der Isolation muss es Elia gefreut haben, endlich die Stimme des Herrn wieder zu hören und jetzt damit zu rechnen, dass die Zeit der Einsamkeit wohl vorbei ist. Jetzt bekommt er einen neuen Auftrag, eine neue Wegweisung. Doch erneut müssen wir hier jetzt feststellen, dass der Befehl Gottes wiederum sehr sonderbar ist und sehr schwierig. Warum? Nun, zunächst einmal fordert der Herr von Elia, einen weiten Weg zu reisen. Das bei dieser Hitze und bei dieser Dürre. Mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Um dorthin zu gelangen, musste Elia wahrscheinlich so über 100 Kilometer zu Fuß zurücklegen, durch die Hitze marschieren. Zarpan bei Sidon liegt über Israel, im Norden, im heutigen Libanon. Und bei der Dürre zu wandern ist unangenehm, aber diese Reise an sich ist wohl das geringste Problem bei dieser Aufforderung. Elia muss nämlich, um dorthin zu kommen, an vielen Ortschaften vorbeigehen. Und denkt daran, das ganze Land sucht Elia. Er ist Staatsfeind Nummer eins. Sie sagten, er ist an allem schuld. Der König ließ ihn mit größter Mühe suchen, sogar im Ausland. Stell dir vor, du bist polizeilich gesucht und dein Bild war in allen Zeitungen und jetzt musst du durchs Land ziehen. Also stell dir vor, südlich von Frankfurt, du musst an Darmstadt vorbei, in Heidelberg, um dann vielleicht nach Bruchsal zu gehen, ungefähr 100 Kilometer, Familie Taxis zu besuchen. Aber dabei bist du Staatsfeind Nummer eins. Du musst diese Ortschaften zu Fuß ablaufen, ohne gefasst zu werden. Das alleine schon viel verlangt, aber das ist noch lange nicht alles, ihr Lieben. Denn überleg dir einmal, wo Elia hingehen soll. Er soll nach Zarpat gehen, das zu Sidon gehört, und dort soll er bleiben. Was fordert der Herr hier von Elia? Ich glaube, als Elia das gehört hat, hat er sich erstmal gefragt, ob er sich verhört hat. Erst einmal, das ist das Ausland. Für einen frommen Juden ist das nicht so, dass man einfach mal aus dem Land reist und die Nachbarländer sich anschaut und dann schönen Urlaub macht oder sowas. Für fromme Juden waren die Nachbarvölker gottlose Heiden, von denen man sich möglichst fernhält. Wenn möglich, bleibt ein Jude in seinem Land, in dem gelobten, heiligen Land. Er setzt keinen Fuß auf gottloses Gebiet. Aber der Herr fordert von Elia, dass er ins Ausland gehen soll. Aber ihr Lieben, das ist nicht irgendein Nachbarland hier. Zarpat? Das zu Sidon gehört. Erinnert euch daran, was wir in Kapitel 16 gelesen haben von 1. Könige? Wen heiratete denn noch gleich Ahab? Isabel? Woher stammte Isabel? Genau aus dieser Ortschaft. Ahab, der böse König von Israel, der heiratete die Götzendienerin, heiratete diese Götzendienerin Isabel, die Tochter Edbaals, des Königs der Sidonier. Verstehst du, wohin hier der Herr Elia sendet? Was er hier von Elia fordert? Er soll in das Land des Feindes gehen, in das Land Isabels, in das Land derer, ja, die die Propheten Gottes verfolgen. In die Hochburg, in das Hauptquartier des Götzendienstes, der Baalsverehrung. Der Herr fordert von Elia auf, in das Zentrum der Finsternis zu gehen. Von dort schwappte die Baalsverehrung nach Israel. Dort, wo Edbaal, der Vater Isabels, regiert, wo alle Götzenanbeter sind, hier soll er bleiben. Und hier soll er nicht auffallen als Jude mitten dieser Leute? Es ist unfassbar. Also der Weg ist beschwerlich, die Reise ist gefährlich und der Ort, wo er hin soll, ist scheinbar absolut unpassend, extrem unsicher und unrein. Das ist wohl der letzte Ort, wo Elia hin will. Er hätte sich das selber nicht ausgesucht. All das klingt so unvernünftig. Und wenn das jetzt nicht genug wäre, spricht der Herr noch, Vers 9, mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Der Herr hat einer Witwe befohlen, Elia zu versorgen? Das klingt überhaupt nicht nach einer guten Idee. Eine Witwe in einem götzendienerischen, heidnischen Ausland, die er nicht kennt, das kränkt erstmal seine Ehre als Israelit. Aber hier wird auch noch seine Männerehre gekränkt. Also Elia, der kräftige Mann, der in der Wildnis, die Wildnis erträgt und in seiner Manneskraft laufen kann und arbeiten kann, so der soll jetzt in die Obhut einer Witwe. Eine Witwe soll ihn versorgen. Eine Frau soll sein Versorger sein. Dabei ist eine Witwe schutzlos und mittellos. Sie hat ja ihren Versorger, ihren Ehemann verloren. Witwen sind in der Regel bedürftig und arm zu dieser Zeit. Ja, die soll jetzt Elia versorgen? Das klingt erst einmal alles überhaupt nicht sinnvoll. Und ich kann mir vorstellen, dass es viel Demut und Selbstverleugnung gekostet hat, hier dem Herrn nicht zu widersprechen. Es am Bach auszuhalten war schon schwierig, in der vollkommenen Einsamkeit zwischen den Felsklüften. Nun aber soll er in die Hochburg der Heiden gehen und von einer bedürftigen Ausländerin versorgt werden? Das ist beim besten Willen doch nicht nachvollziehbar, oder? Also wie wird Elia sich wohl gefühlt haben? Wir wissen, dass Elia ein emotionaler Mensch war. Er war kein Roboter, der einfach irgendwie Befehle ausgeführt hat. Ein gefühlsloser Roboter. In Jakobus Kapitel 5 heißt es, Vers 17, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Elia hatte wahrscheinlich innere Kämpfe wie wir alle, aber noch einmal, wie ich es am letzten Sonntag gesagt habe, wir hören nichts davon, dass Elia mit Gott hadert, ihm widersprach, seine Führung anzweifelte, klagte oder gar resignierte, nichts dergleichen. Ganz im Gegenteil, wir lesen hier nur wiederum davon, dass Elia gehorchte ohne zu zögern, Vers 10. Da machte er sich auf und ging nach Zarpat. Er tat, was der Herr forderte. Ja, wie seltsam und unverständlich, ja befremdlich die Wegweisung des Herrn auch sein mag, Elia beugt sich, er fügt sich gehorsam. In Christus Ähnlichkeit kann er sprechen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hast du schon so einen Gehorsam gelernt? Oder streitest du noch mit deinem Herrn? Klagst du noch über seine Führung? Lerne von Elia. Das Wort des Herrn kommt zu Elia, er nimmt es an, er handelt danach, obwohl es scheinbar so viele vernünftige Gründe gab, ja, vielleicht nicht zu gehorchen. Aber schau mal, der Herr ist mit ihm. Vers 10, da machte er sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an dem Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Seht ihr, wie der Herr hier alles führt, bis ins kleinste Detail hinein? Er sagte ja, siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Gott sagte, siehe, und tatsächlich, er kommt gerade an am Ortseingang und was sieht er sogleich? Eine Witwe. Das heißt, Gott hat alles bis auf die Sekunde genau geplant und so geführt. Elia wird ja eine längere Zeit gebraucht haben, um dorthin zu wandern. Doch just in dem Moment, wo er dort ankommt, sieht er sie. Der Herr hat alles in seiner Hand. Er führt unsere Wege. Und der gehorsame Elia, er wird hier nicht in den Stich gelassen. Wenn du dem Herrn vertraust und wenn du ihm gehorchst, dann wirst du nicht enttäuscht werden. Auf sein Wort ist absolut Verlass. Ja, der Weg des Gehorsams ist ein beschwerlicher Weg, ein Weg der Selbstverleugnung, aber es ist immer ein gesegneter Weg. Denn hier auf diesem Weg erlebst du, dass der Herr mit dir ist und dass er dich auf wundersame Weise dir beisteht, dich segnet, dich nicht enttäuscht. Aber nicht nur Elia ist hier gehorsam, sondern auch die Witwe, und zwar auf erstaunliche Art und Weise. Zweiter Punkt, der Gehorsam der Witwe, ab Vers 10. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen und es mir und meinen Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Versetz dich einmal in die Lage dieser Frau. Sie hat ihren Mann verloren. Sie hat ihren Mann verloren. Und das ist nicht nur emotional eine Tragödie, es ist auch eine lebensbedrohliche Katastrophe für sie. Denn es gab keine Witwe, keine Waisenrente, es gab keine Sozialhilfe. Wenn der Ehemann stirbt, stirbt dein Versorger. Sie musste also alleine zurechtkommen und das versuchte sie, so gut sie konnte. Denn sie hatte einen Sohn und den liebte sie und sie wollte alles für ihn geben und sie mühte sich sicher ab. Tag für Tag mühte sie sich ab, aber es reichte nicht. Denn gerade jetzt, wo die Dürre herrschte, leidet sie Not und scheinbar ist alles hoffnungslos. Sie musste Tag für Tag zusehen, wie ihre Vorräte mehr und mehr sich dem Ende zuneigten, bis an dem Tag, wo sie merkte, dass nichts mehr da sein wird. Ja, nur noch eine Handvoll Mehl und ein wenig Öl. Und sie weiß, das reicht nur noch für eine Mahlzeit, für ihren Sohn und für sich selbst. Und sie weiß, das bedeutet das Ende für sie beide. Sie haben nichts mehr. Und wohin sollten sie denn ja auch gehen? Es herrscht doch schlimme Hungersnot. Wo sollten sie denn betteln? Jeder hat nichts und niemand erlaubt es, sich je noch was zu teilen. Es ist scheinbar völlig hoffnungslos, auswegslos. Sie geht dem sicheren Tod entgegen. Die arme Witwe macht sich auf und geht ein wenig Holz sammeln, um noch einmal Feuer zu machen, um vielleicht das letzte Mal ein Mahl zuzubereiten. Und beim Holzsammeln, gehe ich davon aus, wird sie gedacht haben an ihren Sohn, wie er verhungert. Und meinst du nicht, sie wird so manche Träne der Verzweiflung geweint haben? Stell dir vor, du kannst dein Kind nicht versorgen und du musst zusehen, wie es stirbt, wie es verhungert. Und dort steht sie nun beim Ortseingang und sammelt Holz in tiefster Verzweiflung und Traurigkeit. Doch urplötzlich, aus dem Nichts, hört sie eine Stimme, die sie ruft. Und Elia versehen. Und Elia rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Ein fremder Mann, ein jüdischer Mann, wie man es wahrscheinlich schon an seinem Aussehen sah und an dem Klang der Sprache vernahm, dieser Mann ist nicht von hier, doch er ruft ihr zu, hole mir Wasser im Gefäß. Was wird die Witwe wohl gedacht haben? Und was hättest du wohl gedacht in diesem Moment? Vielleicht, ich habe doch ganz andere Sorgen. Jetzt kommt ein wildfremder Mann und bittet mich um Wasser. Bin ich etwa seine Dienerin? Was denkt er vielleicht, wer ich bin? Such dir selber Wasser. Wir haben Dürre. Mein Kind stirbt. Ich habe andere Sorgen. Mach, dass du davonkommst. Ich habe keinen Kopf für sowas. Vielleicht. Aber nein, diese Frau scheint ein demütiges, dienstbereites Herz zu haben, einen sanften und stillen Geist. Ohne sich zu beschweren, macht sie sich doch tatsächlich auf, um diesen wildfremden Mann Wasser zu holen, obwohl das Wasser wohl wie das Essen knapp war. Sie geht. Ja, aber wenn das nicht schon überaus großzügig genug wäre, kommt doch plötzlich noch ein Ruf hinterher. Und dieser war wohl wie ein Stich ins Herz für sie. Vers 11. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand. Manche fragen, was erdreistet sich hier, Elia? Einfach Wasser und Brot zu erbitten. Nun, denk daran, was der Herr ihm sagte. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Elia muss doch testen, ob es diese Witwe ist. Wie testet er das? Nun, indem er sie bittet, ihn zu versorgen. Denn wenn sie ihn versorgt, ihm Essen und Trinken geben würde, dann ist sie doch die Witwe, von der der Herr sprach. Also muss er sie um Versorgung bitten, und das tut er. Doch mit seiner Bitte trifft er genau den wunden Punkt dieser armen Frau. Und sie ist getroffen, und in ihrer Verzweiflung schüttet sie dem Elia ihr Herz aus. Sie tut dem Elia ihr ganzes Elend kund. Vers 12. Und sie sagte, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen und es mir und meinen Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Sie schildert dem Elia, dass sie nichts mehr hat und dass sie und ihr Sohn verhungern werden. Was hat Elia wohl gedacht, als er das hörte? Das soll die Witwe sein, die mich versorgt? Ja, sie ist es, Elia. Denn achtet mal darauf, was sie sagt. Und das muss Elia sehr überrascht haben. Und ich glaube, es war wie ein Zeichen für ihn. Mit einem Male wird er verstanden haben, was er in diesem gottlosen Ausland bei dieser armen Witwe soll. Die Frau sagt doch tatsächlich in Vers 12, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Was sagt sie? Etwas so ganz Ähnliches, wie Elia selbst einige Verse zuvor vor dem König Ahab sagte? Hier erfahren wir etwas Erstaunliches über diese Frau. Sie kannte den Gott Israels, sie kannte Jahwe, sie hatte von ihm gehört. Sie erkannte wohl, dass Elia ein Jude war, ein Israelit war. Und vielleicht war das auch der Grund, warum sie ihn ohne zu zögern gleich Wasser brachte. Sie hatte wahrscheinlich höchsten Respekt vor Israel und vor dem Gott der Juden. Denn schaut einmal, welches erstaunliche Bekenntnis sie hier ablegt. So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Jahwe lebt. Er lebt wahrhaftig. Auffällig ist, dass sie nicht sagt, der Herr, mein Gott, lebt. Sie sagt, dein Gott. Denn ihr ist klar, sie gehört nicht zu dem Volk Israel. Sie ist keine Jüdin. Diese Ausländerin gehört nicht zu Israel. Sie gehört zu einem götzendienerischen Volk. Aber irgendwann in ihrem Leben muss sie von Jahwe gehört haben. Von dem einzig wahren, lebendigen Gott und von seinen machtvollen Taten. Und Ehrfurcht kam auf in ihrem Herzen. Diese Witwe glaubt scheinbar an Jahwe. Sie glaubt, dass er der lebendige Herr ist. Aber scheinbar glaubt sie nicht, dass sie zu diesem Gott gehört. Sie rechnet nicht damit, dass Jahwe sich auch um sie schert. Denn wer ist sie schon? Sie gehört nicht zu Jahwes Volk. Sie gehört zu dem Volk des Baals. Sie weiß auch, dass sie schuldig ist vor diesem Herrn. Das werden wir später in Vers 18 lernen. Sie erkennt, dass sie schuldig ist vor diesem lebendigen Herrn. Aber sie glaubt scheinbar nicht, dass sie zu diesem Gott gehört. Denn wer ist sie? Sie dient dem Juden, der da zu ihr kommt, ohne zu zögern. Aber sie glaubt nicht, dass dieser Jahwe auch ihr Gott sein kann, so sehr sie diesen Gott auch achtet und wohl fürchtet. Sie denkt vielleicht, Jahwe sieht nicht auf eine Ausländerin. Er ist da nur für die Israeliten. Aber hört mal, jetzt erlebt sie. Der Herr lässt sich nicht von Landesgrenzen beschränken. Er ist der Gott der ganzen Welt, aller Nationen. Und der Herr hat diese arme Witwe gesehen. Ja, diese Frau sagt, Jahwe lebt in Wahrheit. Und so wird sich dieser Herr als lebendiger Gott an ihr erweisen. Und wenn ihr Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, der Herr wird sich nun als der lebendige Gott an ihr erweisen. Ihr Mann ist tot, der Herr aber lebt und er wird sie versorgen. Er wird ihr Versorger sein. Er nimmt sich der Witwen und der Waisen an. Also sie schildert dem Elia ihr Elend und ihre Hoffnungslosigkeit. Und wie reagiert Elia darauf? Vers 13. Da sagt Elia zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hinein, tu nach deinem Wort, doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Elia spricht, fürchte dich nicht, so wie der Herr spricht zu den Gläubigen in der Heiligen Schrift immer und immer wieder. Ja, wer auf den lebendigen Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Psalm 46, Gott ist Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht. Elia spricht zu ihr, fürchte dich nicht. Und nun verlangt er Großes von ihr. Das wenige, das sie hat, das soll sie dem Elia bereiten. Erst danach soll sie selbst und ihr Sohn essen. Obwohl menschlich doch klar war, dass das nicht für alle drei reichen wird. Und viele fragen nun, wie kann Elia so eine unverschämte Bitte an diese arme Frau richten? Das klingt so herzlos, so egoistisch. Du hast zwar nichts, aber das, was du hast, das gib mir als allererstes und dann schau mal, was noch übrig bleibt. Nein, aber bedenke mal ein paar Dinge. Nochmal, erstens, Elia musste testen, ob sie diejenige ist, die ihn versorgen wird. Denn wenn sie es ist, die ihn versorgen soll, dann heißt es auch, dass der Herr dafür sorgen wird, dass sie ihm versorgen kann. Elia weiß das. Elia hat das gerade selbst erlebt am Bach Krit. Der Herr wird dafür sorgen, dass diese Frau mich versorgen kann, wenn er geboten hat, dass sie mich versorgt. Und außerdem denke daran, der Elia spricht hier als Prophet des Herrn, als sein Repräsentant, als sein Sprachrohr. Das heißt, der Herr selbst legt hier die Worte in den Munde des Elias. Er redet im Namen Gottes und was er fordert, das ihm zuerst gebracht werden soll, fordert in Wirklichkeit der Herr, der nämlich sagt, setze mich an erster Stelle und dann will ich dich segnen. Und bedenke, dass der Elia nicht einfach diese Bitte ausspricht, sondern er leitet diese Bitte ein mit, fürchte dich nicht, und fügt sogleich eine Verheißung hinzu, Vers 14. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf dem Erdboden. Der lebendige Herr Jahwe, der Gott Israels, gibt dieser Ausländerin höchstpersönlich ein Versprechen. Gott spricht zu dieser Nichtjüdin. Herr, er sagt, Mehl und Öl werden nicht abnehmen, bis es wieder Regen gibt. Was für ein Versprechen. Aber jetzt erst, liebe Witwe, musst du den Schritt des Glaubens gehen. Du musst den Weg des Glaubensgehorsams gehen. Und was für eine Sache verlangt da der Herr von dieser Frau? Sie soll alles hingeben, alles aufopfern und vertrauen, dass der Herr es ihr vielfach erstatten wird. Gott fordert Glaubensgehorsam. Sie sagt, Jahwe lebt, dann soll sie ihm nun ihr ganzes Leben anvertrauen. Denn wer Gott an erste Stelle setzt, der wird nicht enttäuscht. Diese Frau legt ihr Leben und das ihres geliebten Sohnes nun in die Hand Jahwes, des lebendigen Gottes, und sagt, ich will ihm vertrauen. Auf dein Wort hin will ich's wagen, will ich's tun. Obwohl sie in diesem Moment nichts sieht, denn der Krug ist immer noch so gut wie leer. Sie glaubt einfach der Verheißung Gottes. Diesen beinahe unglaublichen Worten, diese Worte, die gegen alle Vernunft gehen, Vers 15, und da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und ja, sie aß. Er und sie und ihr Haus Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Das ist Glaubensgehorsam. Sie ist gehorsam. Sie glaubt, sie vertraut auf das Wort des Herrn. Und ihr Gehorsam, ja, Gehorsam wird immer gesegnet. Ja, die Wege des Gehorsams. Dieser Weg des Gehorsams ist ein beschwerlicher Weg, aber es ist ein gesegneter Weg. Ein Weg, auf dem man erlebt, garantiert, dass der Herr mit einem ist und dass er ihm seine Hilfe schenkt. Für rund, wir können sagen, ungefähr 2 Jahre erlebten sie nun jeden Tag, Tag für Tag, dass sie genug Essen hatten. Für sie, ihr Sohn, für Elia und auch noch Mitbewohner, die hier aber nicht weiter erwähnt werden. Wir wissen nicht um sie. Ihr Lieben, diese Witwe, sie hatte keinen Reichtum in dem Sinne, dass da 100 Krüge und 100 Töpfe gefüllt waren. Wenn du in ihr Haus gekommen bist, hast du keinen Reichtum gesehen. Aber doch war immer genug da. Niemals Mangel. Das Mehl, das Öl ging nie aus. Was für ein Wunder. Jeden Tag neu, öffnete sie den Krug, schaute hinein und wieder hat sie das Wunder Gottes vor Augen. Der Herr versorgt uns auch heute, mich und meinen Sohn und den Propheten Elia, den er mir anbefohlen hat. Unser täglich Brot gib uns heute. Heute erfährt sie wiederum, jeden Tag neu, seine Gnade. Wie ein Ehemann, so stand der Herr ihr zur Seite und versorgte sie täglich. Ja, nun durfte diese Ausländerin wissen, dass Jahwe, der lebendige Gott, auch ihr Gott ist und ihr Versorger. Der Versorger der Witwen, der Vater der Waisen, ihr lebendiger Retter, ihr Herr. Ist dieser Text nicht insbesondere eine Ermutigung für alle Witwen, für alle Waisen? Der Herr kennt eure Not. Er ist euer Vater. Er ist euer Ehemann. Er wird euch versorgen. Aber nicht nur die Witwen und Waisen können lernen aus diesem Text. Und so lasst uns drittens fragen, was all das mit uns zu tun hat. Was kannst du mitnehmen? Was kannst du beherzigen? Was kannst du praktisch ausführen? Was du hier lernst, dieser Text ist reich und wir könnten viel nennen, aber ich will mich beschränken auf 3 Lektionen aus dieser wunderbaren Begebenheit für uns. Die erste Lektion, die du mitnehmen kannst aus diesem Text ist, der Herr steht dir bei, wenn du ihn fürchtest und wenn du ihn ehrst. Mal, wisst ihr, der Herr, er predigte einmal, der Herr Jesus Christus predigte einmal in seinem Wohnort in Nazareth, in einer Synagoge, nachzulesen in Lukas Kapitel 4. Und in seiner Predigt nimmt Jesus doch tatsächlich Bezug auf diese arme Witwe. Diese Witwe aus Zarpat oder griechisch Sarepta. Und der Herr Jesus selbst, er predigt und er spricht von dieser Witwe. Er liest zunächst aus dem Propheten Jesaja vor, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, für Gefangene Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und alle Augen waren auf ihn gerichtet und der Herr Jesus rollt die Schriftrolle zu und dann sagt er zu den Anwesenden, heute ist dieses Wort erfüllt. Mit anderen Worten, ich bin der Gesalbte, von dem hier die Rede ist. Ich bin der Messias, ich bin der Christus, ich bin der Erlöser, ich, der ich hier stehe. Aber die Leute nehmen ihn das nicht ab. Sie sagen und sie murren und sie murmeln und einer sagt zu dem anderen, ja, ist das nicht der Sohn Josefs? Wir kennen ihn doch. Er ist doch hier der, den wir kennen aus unserem Ort. Und Jesus entgegnet ihnen und sagt, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas und ist angenehm in seiner Vaterstadt. Jesus gilt nichts in Israel, in Nazareth, aber nun hör einmal, was er dann noch hinzufügt. Er sagt, In Wahrheit aber, ich sage euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel. Als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, so dass es eine große Hungersnot über das ganze Land gab. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Jesus sagt hier, im Land Israel gab es viele Witwen. Aber zu keiner jüdischen Witwe wurde Elia gesandt. Nein, er wurde ins Ausland gesandt. Warum? Weil in diesem Land Israel die Propheten als nichts galten. Sie wurden verfolgt, sie wurden verworfen. Elia galt als nichts. Also erbarmt sich der Herr lieber über eine Ausländerin als über Juden, die sich zwar nach dem Namen des Herrn vielleicht nennen mögen, aber doch den Herrn nicht fürchten und nicht ehren wollen. Wie reagieren jetzt die Juden auf diese Ansprache Jesu? Da heißt es, und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn herunterzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Sie haben sich kein Stück gebessert. Immer noch verachten sie das Wort des Herrn und töten die Propheten. Warum wurde Elia ins Ausland gesandt? Weil die Juden sich von dem Herrn abwandten. So wendete sich der Herr der Ausländerin zu in einem gottlosen Land, weil sie den Herrn fürchtete, weil sie sprach, so wahr der Herr lebt. Die Juden sagten, wir kennen Jahwe, wir brauchen ihn nicht, wir dienen jetzt den Baal. Die Witwe aber sagte, wer bin ich schon? Jahwe ist der Herr, doch er wird sicherlich nicht eine Fremde wie mich kennen. Doch wie heißt es im Psalm 33, Vers 18? Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, dass er ihre Seele vom Tod rette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Was ist mit dir heute Abend? Fürchtest du den Herrn? Du magst sagen, ja, aber der Herr sendet ja nun kein Elia zu mir in der Hungersnot. Aber weißt du, dass der Herr etwas Größeres zu dir gesandt hat? Seinen geliebten Sohn, der am Kreuz starb, um dich von aller ewigen Not zu befreien? Aus der sicheren Hölle, aus der ewigen Verdammnis? Ist der nicht der Lebendige, der Auferstandene? Warum ist Elia zu dieser Witwe gegangen und nicht zu den Juden? Weil sie das Wort des Herrn verworfen haben. Das Wort des Herrn wurde vielleicht schon einige Male zu dir gepredigt. Aber du hast es nicht angenommen. Du hast dem Jahwe, dem lebendigen Gott, nicht die Ehre gegeben. Hast dich nicht bekehrt von deinen Sünden. Hast ihm dein Leben nicht einfach völlig übergeben. Hast nicht angefangen, für ihn zu leben. Wehe dir. Wehe dir. Der Herr mag sich abwenden von dir. Paulus sagt, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Wirst du diesem Herrn Glaubensgehorsam schenken? Wenn er zu dir kommt mit seinem Wort, wirst du gehorchen, wirst du ihm folgen. Lass dich retten, solange sein Wort dir nahe ist. Aber zweitens, die zweite Anwendung für uns. Wenn der Herr dein Gott ist, dann lerne, ja dann sei ein fügsames Werkzeug in der Hand deines Herrn. Natürlich lernen wir hier in diesem Text wiederum, dass wir Gott einfach vertrauen sollten und nicht rebellieren, nicht klagen, nicht zweifeln sollten, Bezug auf seine Wege mit uns. Gottes Führung ist so manches Mal gegen alle Erwartung und gegen unseren Verstand. So vieles, was der Herr hier von Elia fordert, ist unerwartet, wundersam, schwierig. Gott führt dich oft gegen deine Vorstellungen und Erwartungen und Wünsche. Gottes Wege sind oft undurchsichtig und unverständlich, aber du verstehst durch diesen Text auch wiederum, es gibt keinen Zufall. Er führt dich und er lenkt dich und leitet dich. Er leitet sogar die Herzen der Menschen. Ist dir das aufgefallen hier in diesem Text? Der Herr spricht dir zu Elia und sagt, ich habe einer Witwe geboten, dass sie dich dort versorge. Hat die Witwe denn jemals die Stimme des Herrn gehört, Elia zu versorgen? Wusste diese Witwe, dass ihr geboten ist, dem Elia zu versorgen? Nein, wie hat der Herr es ihr geboten? Er hat es ihr geboten im Verborgenen, in ihrem Herzen, indem er ihr Herz geleitet hat, so wie er die Raben geleitet hat. Der Herr hat das Herz dieser Frau gelenkt und geleitet wie Wasserbäche. Er hat sie gehorsam gemacht. Du lernst aus diesem Text hier, vertraue auf die Leitung des Herrn, vertraue ihm ganz. Aber ich bitte dich, dass du, wenn du das verstanden hast, noch weitergehst und ich bitte dich, hör mir genau zu. Du musst verstehen, aus der Perspektive Elias hier, der Herr führt die Dinge in deinem Leben nicht einfach für dich. Es dreht sich nicht in deinem Leben alles um dich. Elia könnte doch fragen, warum trocknet jetzt mein Bach aus? Der Herr könnte mich doch hier noch für weitere Jahre versorgen, sicher. Aber der Herr hat eine auserwählte Witwe im Ausland und er will, dass ihr gedient wird. Elia soll ein fügsames Werkzeug sein in der Hand des Herrn. Er soll dienen. Verstehst du mich? Du fragst vielleicht, warum laufen manchmal die Dinge so in meinem Leben vielleicht ganz anders, als ich mir das wünsche? Weißt du was, vielleicht geht es überhaupt nicht um dich. Vielleicht geht es überhaupt nicht um deine Wünsche und deine Vorstellungen und deine tollen Pläne. Vielleicht geht es darum, dass du ein Werkzeug in der Hand des Herrn sein sollst. Dass der Herr dich gebrauchen möchte. Dass der Herr dich dorthin führt, wo er dich gebrauchen möchte. Vielleicht führt er es so, dass du nützlich bist in seiner Hand. Wann hörst du auf zu klagen über deine Lebensumstände? Wann hörst du auf zu zweifeln an dem Herrn? Und bist einfach ein Werkzeug da, wo er dich hingestellt hat. Lass doch dein Gebet sein, Herr, führe mich, wohin du auch willst. Und gebrauche mich, wann und wo und wozu und an wem du es willst. Gebrauche mich einfach als dein gehorsamer Diener. Als der Herr einmal nichts zu essen hatte, da kamen die Jünger und wollten ihn Essen bringen. Und er sagt, er hat schon gegessen. Und sie wundern sich, hat ihn denn jemand vielleicht Speise gebracht? Und er sagt, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Den Willen meines Vaters zu tun, war der Weg Jesu Christi einfach. Er hat überhaupt nicht an sich gedacht. Er war ein Sklave, ein gehorsamer Sklave bis zum Tod für uns. Elia erlebte große Wunder mit dem Herrn, weil er ein Knecht des Herrn war. Herr, er sagte zu Ahab, erinnert euch, so wahr der Herr Jahwe lebt, vor dem ich stehe. Das heißt, er ist ein Diener, der steht wie vor einem König und eigentlich nur darauf wartet, dass der König ihm einen Befehl gibt. Und Elia steht dort vor Jahwe, um auszuführen, was der Herr sagen wird. Und er argumentiert nicht mit dem Herrn, er hadert nicht mit dem Herrn, er streitet nicht, er zweifelt nicht, er tut, was der Herr sagt. Wann willst du durchdringen zu diesem Gehorsam, dass du lernst, einfach zu tun, was der Herr sagt und einfach an seinen Wegen zu wandeln? Und nicht zu zweifeln. Es geht nicht einfach um dich in deinem Leben. Du lebst noch, weil der Herr dich gebrauchen will als sein Knecht, als seine Magd. Und was meinst du wohl, was der Herr alles mit deinem Leben anstellen kann? Wie er dich gebrauchen kann, wie er dich mächtig gebrauchen kann zu einem Segen für viele. Und wenn es auch nur eine einsame Witwe ist, irgendwo, dass der Herr dich vielleicht führt und sie zum Glauben führt durch dich und sie eingeschrieben ist im Buch des Lebens. Denk mal an Paulus für kurze Zeit mit mir. Er leidet Schiffbruch und wird von einer Schlange gebissen und sitzt im Gefängnis und wird mit einem Korb einer Stadtmauer heruntergelassen und so weiter und so fort. Wir könnten den ganzen Tag davon sprechen. Hat er gefragt, warum passiert mir das wohl? Was ist mit mir? Warum führt mich der Herr so? Hadert er mit dem Herrn? Paulus sagt einfach in 2. Timotheus Kapitel 2, deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Paulus lebte nicht für sich selbst. Er sagt an einer Stelle, mein Leben ist nicht der Rede wert. Wörtliches Zitat von Paulus. Er fragt nicht danach, wie es mit ihm steht. Er fragt danach, wie er möglichst ein größter Segen sein kann für seine Mitmenschen, für die Erwählten des Herrn. Und noch einmal, und wenn es auch nur eine unbekannte Witwe im Ausland ist, die keiner kennt und die sterben würde, die sich nichts, die nichts hat, aber der Herr sendet ihn. Wenn du nicht mehr auf dein eigenes Leben schaust, sondern einfach fügsam dich von Herrn leiten lässt, dann wirst du ein Segen sein für andere. Jemand, der nicht mehr für sich selbst lebt, sondern für den, der gestorben und auferstanden ist, ihm zu dienen. Der Herr hat die Witwe gesegnet, als sie nicht als erstes an sich selbst dachte, sondern dem Elia diente und damit Gott selbst. Und das führt uns jetzt zu der dritten und letzten Lektion. Gib dem Herrn als erstes und du wirst niemals enttäuscht werden. Schau, wie diese Frau geglaubt hat. Sie gibt dem Propheten Gottes und damit den Herrn selbst als erstes, obwohl alle menschliche Vernunft dagegen spricht. Deine Vernunft wird dir sagen, tu es nicht, denn du wirst der Verlierer sein. Aber darum sollst du wissen, wenn du Gott an erste Stelle setzt, wirst du niemals ein Verlierer sein, sondern immer über die Maß ewigen Gewinn haben. Ein göttliches Prinzip, das der Herr uns gelehrt hat von Anfang bis zum Ende der Heiligen Schrift. Sagt der Herr Jesus Christus nicht in Matthäus Kapitel 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden? Die Witwe hätte Elia auch die Überbleibsel geben können, die Krümel, die übrig bleiben, nachdem sie und ihr Sohn gegessen haben. Nein, sie gibt als erstes Elia, denn sie glaubte. Viele Menschen nehmen ihre schwierigen Lebensumstände als Ausrede oder gar als Entschuldigung dafür, Gott nicht gehorchen zu müssen und ihm nicht den ersten Platz in ihrem Leben zu geben. Diese Frau hatte doch wirklich Not, oder? Da wird Gott das doch wohl verstehen, wenn sie dem Elia jetzt nicht gibt. Ja, aber gerade dann, wenn es wirklich schwer ist und nicht nur eingebildet schwer, sondern wirklich schwer. Gerade dann, wenn es Glauben erfordert, wenn du im Vertrauen auf Gott handelst, dann bereitet das dem Herrn die Ehre und dann wird er dich segnen, wie du es nicht einmal erwartet hast. Ich habe es schon am letzten Sonntag angesprochen. Wir Menschen neigen dazu, aus Furcht vor dem, was passieren könnte, Gott nicht zu gehorchen. Aber der Herr spricht hier der Witwe zu, fürchte dich nicht. Wenn du gehorchst aufs Wort, dann brauchst du dich niemals zu fürchten. Vielleicht denkst du darüber nach, Christ zu werden. Aber du weißt, dass das dein Leben grundlegend verändert und du müsstest vieles verändern in deinem Leben. Und es wird schwierig und du fürchtest die Konsequenzen. Gottes Wort spricht dir zu, fürchte dich nicht. Wenn du diesen Weg des Gehorsams gehst, ist er mit dir. Und wir Christen, wenn wir diese Geschichte hören, dann denken wir vielleicht natürlich als erstes an unseren Umgang mit unserem Hab und Gut, denn diese Witwe wird ja hier aufgefordert, ihre Ressourcen zum Leben wegzugeben. Und vielleicht ist es bei uns manchmal so, dass wir sagen, es ist gerade finanziell eng und ich kann jetzt dem Herrn nicht geben. Und vielleicht am Ende des Monats, wenn ich noch etwas übrig habe, dann möchte ich dem Herrn etwas geben. Gott bekommt also die Überbleibsel. Aber in Sprüche Kapitel 3 heißt es, ehre den Herrn. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Und jetzt hör mal, mit dem Erstlingen all deines Ertrages. Mit den Erstlingen. Dann füllen sich deine Speicher mit Vorrat und Most fließen über deine Keltern. Ein biblisches Prinzip. Aber wenn du Furcht hast, Mangel leiden zu können, wenn du dem Herrn gehorchst, ja, dann wirst du Mangel erleiden. Aber Gott spricht jeden, der glaubt und ihm als erstes gibt zu, fürchte dich nicht. Aber dieses Prinzip gilt ja nicht nur in Bezug auf unsere Finanzen, sondern auch in allen anderen Bereichen unseres Lebens. Vielleicht magst du sagen, oh, ich habe heute so viel Stress, ich habe gar keine Zeit, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und darum habe ich nicht jetzt Zeit für den Herrn, um meine Schrift zu studieren und zu beten. Ich werde den Herrn die Überbleibsel geben, wenn ich alles erledigt habe, am Abend vielleicht im Halbschlaf noch irgend so ein paar Gebete stammeln, wenn ich gerade beim Einschlafen bin, 5 Minuten, damit ich so mein Gewissen irgendwie beruhigen kann, dass ich ja doch noch Zeit hatte für den Herrn. Das ist, was du den Herrn geben möchtest? Das Letzte, nicht das Erste? Fürchtest du dich, dass du nicht all die Dinge schaffen könntest am Tag, die du zu erledigen hast? Du wirst niemals Mangel leiden, wenn du dem Herrn gehorchst. Der Herr spricht dir zu, fürchte dich nicht, sei mir gehorsam. Das Gleiche gilt in Bezug auf den Sonntag. Wir haben das erlebt in unserer Mitte, dass Menschen mal da waren und gingen, weil wir sie gelehrt haben, dass sie den Sonntag aussondern sollten. Und eben nicht gebrauchen sollten, um Arbeit zu erledigen und noch für die Uni zu studieren und keine Ahnung, was alles zu tun, weil man Angst davor hat, wenn man einen Tag in der Woche aussondert für Gottesdienst und Anbetung, dass man dann nicht zurechtkommt mit seiner Zeit. Ich kann diesen Tag nicht den Herrn weihen, ich fürchte mich. Der Herr aber spricht dir zu, fürchte dich nicht. Wenn du mir gibst, als erstes gibst, wenn du mir den ersten Platz gibst in deinem Leben, dann werde ich mit dir sein. Andere werden vielleicht sagen, aber ich bin recht schwach und recht unwissend. Ich brauche selbst noch so viel Beistand und so viel Hilfe. Ich kann nicht dienen, ich bin vielleicht schwach, ich bin krank, was auch immer. Ich habe nicht viele Mittel. Ich bin selbst überfordert in meinem Leben. Dann spricht auch dir Gottes Wort heute Abend zu, fürchte dich nicht. Denn wenn du das Erste, was du hast, gibst, so wird der Herr dir beistehen und dir Kraft geben. Andere, von denen wir gehört haben, die mal zu Besuch kamen in unserer Mitte, waren vielleicht in falschen, sündhaften, vielleicht unehelichen Beziehungen. Und sie trauen sich nicht, das zu ändern. Denn sie sagen, was werden die Konsequenzen sein? Ich fürchte mich davor. Andere sind vielleicht in falschen Gemeinden, in denen sie nicht sein sollten. Und sie fürchten sich davor, diese Gemeinden zu verlassen, aus Angst davor, was die Freunde und die Bekannten und die Familie sagen könnte. Aus Angst davor, was passieren könnte. Tut man lieber nicht das, was richtig ist. Gottes Wort spricht dir heute Abend zu, fürchte dich nicht. Wenn du tust, was ich dir gebiete, so wirst du dich nicht fürchten müssen. Viele wollen Gott vielleicht bekennen, vor ihren Verwandten und Bekannten. Sie tun es nicht, weil sie sich fürchten davor, was passieren könnte. Gottes Wort spricht dir zu, fürchte dich nicht. Du brauchst dich niemals zu fürchten, wenn du den Herrn in allen Bereichen deines Lebens an erste Stelle setzt. Er wird dich segnen. Meine Frage ist, verstehst du das? Kommt das bei dir an? Dringt das in dein Herz? Der Herr lehrt dich durch Elia und durch die Witwe, dass wenn man Jahwe, dem lebendigen Gott, gehorcht, man sich von nichts fürchten muss. Und auch wenn es so scheint, dass dein Leben selbst bedroht ist, fürchte dich nicht. Diesen Glaubensgehorsam möge der Herr dir schenken und möge der Herr in dir stärken. Sprüche Kapitel 3. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Gepriesen sei unser lebendiger Gott. Jahwe ist sein Name. Amen. Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Unser Herr, wir bekennen dir, dass wir gesündigt haben gegen dich. Denn wir sind nicht so gehorsam, wie wir sein sollten. Wir sind nicht so furchtlos, wie wir sein sollten, und vertrauen nicht so auf dich, wie wir sollten. Wir stellen dich nicht immer an erste Stelle, Herr. Wir sind nicht so sehr besorgt darum, dass wir zu deiner Ehre leben, als Werkzeug in deiner Hand. Aber wir sind oft sehr besorgt darum, dass es uns doch gut gehen möge. Und jammern und klagen und fragen, warum, wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Herr, vergib uns. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, damit er uns heilige zum Gehorsam. Und so flehen wir, mache uns gehorsam, Herr, dass wir bedingungslos tun, was du sagst. Dass wir nicht abwägen und die Konsequenzen fürchten und überlegen, sollten wir wohl gehorsam sein, sondern dass wir einfach gehorsam sind. Und wenn es unvernünftig scheint und wenn es hoffnungslos scheint, dass wir tun, was du sagst und vertrauen auf deine Verheißungen, dass du uns versorgen wirst, dass wir uns nicht sorgen müssen, was wir essen oder trinken oder anziehen werden, weil du unser Gott bist, unser Hirte, der uns versorgt. Herr, sorge dafür, dass wir in allen Dingen dich an erste Stelle stellen, dass wir trachten nach deinem Reich und deiner Gerechtigkeit, dass wir dir nicht geben, was noch so übrig ist, sondern als erstes, Herr. Und wenn es so sein sollte, dass wir dann nicht wissen, wie es weitergehen soll, dann lass uns doch trotzdem geben und vertrauen. Denn du hast verheißen, wenn wir dich doch testen, du willst die Fenster des Himmels aufschließen und segnen. Hilf, dass wir deinen Worten Vertrauen schenken und entsprechend handeln. Herr, und gebrauche uns doch für dein Reich. Gebrauche uns als Werkzeug in deiner Hand. Zu dem Ziel, das du bestimmst, Herr, damit wir tun, was du sagst. Zum Heil, zur Rettung von anderen. Zu deiner Ehre, Herr, was immer du willst, aber dass wir doch nicht nur auf uns schauen. Herr, vergib uns all unseren Kleinglauben, all unser Meckern und all die Verzweiflung, die wir manchmal haben. Herr, hilf unserem Unglauben, dass wir wirklich in fester Zuversicht auf dein Wort und deine Verheißungen, im großen Glauben, mit großer Freude, tun, was du sagst, dir dienen, im Gehorsam und dir geben und darauf vertrauen, dass du dich um alles andere sorgen wirst. Herr, wir preisen dich, dass du so ein guter Hirte bist, der nicht zulassen wird, dass irgendeiner, der gehorsam ist, der dient und der gibt, Mangel leiden wird. Herr, du lässt dir nichts schenken. Du segnest und gibst mehr, als wir brauchen. Wir preisen dich vor allem für deinen Sohn, indem du uns alles geschenkt hast, Herr. Und auf ihn wollen wir schauen und ohne Furcht ihm nachfolgen. Herr, heilige uns zum Gehorsam, dass wir dich an erste Stelle setzen und tun, was du uns sagst. Und dann schenk uns deinen Segen. Gepriesen seist du dafür. Amen.